Ich bin nicht nur ein Kapitel. Ich bin Jeannie und ich freue mich, euch zu einer ganz persönlichen Vorlesestunde mitnehmen zu dürfen. Hierbei geht es darum, wie ich es geschafft habe, zweimal gegen einen seltenen Brusttumor zu kämpfen, wieso ich mit Anfang 30 keine Brüste mehr habe und wie sich das Krebsdasein auf alle Parteien auswirken kann. Ich besitze trotzdem noch die Frechheit, groß zu träumen und nehme euch dabei mit, denn Krebs betrifft uns alle. Lasst uns einen Raum schaffen, wo Betroffene, Angehörige und auch Ärzte sich austauschen können, ohne sich gegenseitig zu verurteilen. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich würde jetzt sagen, Take 4, 5. So sagt man es doch im Film, oder? Wenn man verschiedene Szenen mehrfach aufnehmen muss. Und so ergang es mir. Ich saß gestern hier und musste... Warte.
Real Talk.
Warte mal kurz. Nala, komm. Die tapset hier herum. Ich glaube, das wird Take 25. Nein, auf jeden Fall saß ich gestern schon hier. Es hat nichts funktioniert. Die Waschmaschine hat ständig gepiepert, weil wir vom Urlaub so viel Wäsche hatten, die gewaschen werden musste. Ich weiß nicht, kennt ihr dieses piepende Geräusch von einer Waschmaschine? Ich finde das ja mittlerweile schlimmer als Kindergeschrei, weil sie immer in den unpassendsten Momenten kommt. Ja, also so ein Hack zum Thema Wäsche während der Krebserkrankung habe ich am Ende der Folge für euch, falls wir es so weit schaffen. Ich weiß es nicht, ich gebe mein Bestes. Heute saß ich schon mehrfach dran, habe eine Stunde aufgenommen, habe mehrfach alles getestet. Es ging und am Ende, es war auch eine Tonspur da, aber der Ton wurde nicht aufgenommen. Ich so, nee, es gibt es nicht. Und dann nach verschiedenen Einstellungen, nach denen ich gesucht habe, habe ich festgestellt, dass das Kabel kaputt ist. Die eine Seite, die habe ich jetzt umgesteckt. Ich hoffe, es funktioniert jetzt. Danach habe ich nochmal aufgenommen, dachte ich, ja, okay, yeah, ich bin mittendrin. Wollte dann meine Plinks einarbeiten. Und dann habe ich den Browser, das Programm quasi beendet, weil ich ja nur bei diesen Plinks drauf war. Und der hat mir aber das ganze Ding weggemacht. Also herzlich willkommen in meinem Leben. Aber wir sind ja hier, um einfach Realität zu zeigen, ne? Und ich war vorhin so, so wütend. Dann war ich traurig, dann war ich fix und fertig. Das bin ich immer noch. Ja, was habe ich getan? Also zuerst bin ich hier rumgestampft wie so ein kleines Rumpelstilzchen. Also Nala macht hier einen Krach. Wartet mal bitte, Take 26. So, ich habe jetzt den Hund hier erstmal aus dem Wohnzimmer verbannt, war heute nämlich nicht in meinem Arbeitszimmer auf, sprich im Schlafzimmer, sondern ich habe mich ins Wohnzimmer gesetzt. Aber vielleicht war es wirklich eine Fehlentscheidung. Vielleicht sollte ich einfach nächstes Mal wieder oben aufnehmen. Aber hier kann ich so schön rausgucken, den grünen Garten beobachten und ja, irgendwie das schöne Wetter genießen, weil... Ich weiß nicht, irgendwie Urlaube hin oder her, sie sind mega schön, aber zu Hause bleibt alles liegen. Ne? Die ganzen Aufgaben, die ganzen Projekte und jetzt hinke ich hinterher. Anstatt einfach mal zu sagen, nein, ich mache jetzt meins, sage ich immer schön brav. Ja, aber natürlich, sehr gerne doch und natürlich bin ich für euch da. Ja, aber wo ist man für sich selber da, ne? Und jetzt arbeite ich an einem neuen Workbook. Das habe ich im Bücherladen entdeckt zum Thema Nein sagen, weil ich immer ein schlechtes Gewissen habe. Aber darum soll es gar nicht gehen. Doch, irgendwo schon, weil ein schlechtes Gewissen habe ich beim Thema meine Kinder, kleine Kinder. Denn darum geht es heute. Und irgendwie seit der Zweiterkrankung, seitdem ich zwei Kinder habe, ja, wie sage ich das? Es ist dieses Thema Sterben so viel bedeutsamer geworden. Ich habe keine Angst vorm Tod. Und ich habe auf so einem Mutti-Blog bei Instagram, ich meine, ich bin ja noch nicht lange bei Instagram, ich bin ja da auch noch so No-Name, habe ich einen Spruch lesen dürfen, der so meine Gefühle einfach in einen Satz gepackt hat. Und das war so bedeutsam und so emotional für mich. Da ging es auf jeden Fall darum, dass es hieß, nein, ich habe als Mama keine Angst vor dem Tod. Ich habe Angst davor, meine Kinder auf dieser Welt zu lassen, mit dem Wissen, dass keiner sie so lieben wird, wie ich es tue. Und oh, ich kriege schon wieder Gänsehaut und Pipi in den Augen. Diese Gewissheit, das macht einen ein schlechtes Gewissen, ja. Und ich möchte euch heute aber zeigen, dass wir Hoffnungen haben dürfen, dass wir Wunder haben können und auch, ja, dass sie geschehen. Und dass es uns nicht immer so schlechter gehen muss, ne, weil ich hatte schon viel Resonanz, wie von wegen, boah, dein Podcast hat mich zu Tränen gerührt und einer hat jetzt selber Krebs und kann ihn gar nicht mehr hören. Oh mein Gott, also ich weiß, meine Geschichte ist dramatisch, schlimm und ja, aber sie soll euch halt auch zeigen, gerade in den ersten Folgen wurde diese Dramatik quasi ausgewählt, um die Emotionen zu greifen, aber sie soll euch auch zeigen, hey, guck mal, die Person sitzt noch hier, die redet mit euch, die zeigt euch, guck mal, sie kann reisen, sie kann Sport treiben, sie hat Ziele, auch wenn es vielleicht nicht mehr dieses große Ziel ist. Ich habe es mir in ganz viele kleine Ziele aufgeteilt, um nicht am Ende sagen zu können, so, boah, mein großes Ziel von der Weltreise habe ich gar nicht erreicht, aber hey, guck mal, ich war auf Sansibar, ich war in Paris, ich war im Disneyland, jetzt waren wir an der Ostsee oder in Uckermünde, ist ja nicht direkt an der Ostsee, aber da in der Nähe. Und ich bin trotzdem viel umhergereist. Wisst ihr, was ich meine? So, nehmt nicht nur dieses eine große Ziel, zerteilt es euch, schaut, wie kann ich andersherum dieses Ziel erreichen? Denn es gibt nicht nur die eine Sichtweise, wenn ihr unter, weiß ich nicht, einem Haufen liegt, eingebuddelt seid oder so und kein Licht mehr nach draußen findet, ne? Ihr seht einfach nichts, es ist alles dunkel. Ja, dann grabt euch doch ein Loch, dann grabt euch ein Loch nach oben und buddelt euch daraus. So ist meine Sichtweise und das möchte ich euch näher bringen. Und ja, ich habe euch natürlich auch wieder eine wundervolle Geschichte mitgebracht, diesmal in Form eines Interviews. Aber bevor wir darauf zurückkommen, möchte ich euch noch mal kurz zu Instagram führen. Ich bin ja, wie gesagt, da noch gar nicht so lange und eine alte Schulfreundin hat mitgekriegt, dass ich Krebs habe und sie hat mir geschrieben und meinte, wie, du hattest 2019 Krebs? Brustkrebs? Ich auch. What the beep? Ja, also hatten wir beide Brustkrebs und sie hat nach Beendigung der Therapie schriftlich mitgeteilt bekommen, dass sie dass sie einfach unfruchtbar ist. So, und ich bin wirklich so, so dankbar, dass Studien und Statistiken, so wertvoll sie auch sind, sich auch täuschen können. Weil würden wir immer nach dieser Statistik leben und glauben, dann wäre ich nicht mehr hier. Und lasst euch sagen, meine Schulfreundin hat jetzt auch 2 Kinder. Genauso wie ich. Mir hatte man damals auch zur Erstdiagnose gesagt, dass ich zu 99,9% auf natürlichem Weg keine Kinder mehr bekommen kann. Und wir waren dann sogar noch vor der ersten Chemo bei einer Kinderwunschklinik, haben die Eizellen einfrieren lassen. Ich habe die ganzen Spritzen über mich ergehen lassen. Und irgendwie hat diese Thematik mich so getroffen, dass der Krebs komplett in diesen Hintergrund geraten ist, ne? Dieses Thema, du kannst keine Kinder mehr kriegen. So, mein Mann hat sich immer 2 Kinder gewünscht. Und ich war so, wie, ich kann ihm kein zweites Kind mehr geben. Das war irgendwie viel emotionaler für mich als, sie hatten recht, Helmut ist was Böses. So, das ist eigentlich total absurd, weil in dem einen Ding kannst du einfach dein Leben verlieren, ne? Ich meine, ja, es ist einfach eine schwierige Angelegenheit und auch sie konnte nach dieser schriftlichen Diagnose sie davon ausgehen, okay, ich kann keine Kinder mehr kriegen. Und ja, tada, da war's da, ne? Also haltet bitte an den Wundern fest. Und ich möchte euch jetzt einen ganz besonderen Menschen vorstellen in einer Art schriftlichem Interview. Ich werde die Fragen vorlesen und dann, ich hoffe, ich werde ihr gerecht, weil sie ist eine wundervolle, ruhige Person. Sie ist gefühlt komplett das Gegenteil von mir. Ich bin ja eher so der kleine Wirbelwind und sie ist so achtsam, so ruhig, so, du merkst richtig, dass sie bei sich angekommen ist. Und das möchte ich euch jetzt widerspiegeln. Und ja, als erstes habe ich sie natürlich gefragt, wer sie ist, wie alt sie ist, was sie mit der Intention von Krebs verbindet. Und ja, ich möchte euch die liebe Katrin vorstellen. Hallo, ich bin Katrin Blum und 48 Jahre alt. Vor 2 Jahren habe ich eine Brustkrebsdiagnose erhalten. Ich war zu Beginn völlig geschockt, obwohl ich den Knoten bereits 2 Jahre zuvor getastet hatte, bevor ich überhaupt zur Frauenärztin gegangen bin. Ich lehnte 1 Jahr alles von der Schulmedizin ab und ging auf meinem Weg der Naturheilkunde und stellte meine Ernährung in den Fokus. Wir erzielten gute Erfolge, jedoch leider nicht schnell genug, das Wachstum komplett stoppen zu können, sodass Dezember 2023 eine Chemotherapie folgte, die ich gerade beendet habe. Also wenn ihr, ich verlinke euch sie natürlich in den Shownotes, auf Instagram sieht, sie nimmt euch mit bei ganz vielen Ernährungstipps und ich meine, ich bin ja gelernte Fitnesstrainerin und bei mir ist es ja jetzt komplett umgekehrt, dass ich damals so extrem gesund gelebt habe und viel Sport getrieben habe und jetzt nach 18 Jahren sage, hey, jetzt gönne ich mir mal ein Stück Schokolade, aber trotzdem achtsam bin.
Achtung, Achtung, Eilmeldung.
Ja, ich musste gerade das Kabel tauschen, nachdem ich wieder, ja, so 10 Minuten weiter geredet habe und nachher feststellen musste, ups, da ist ja was als Hintergrund, so ein Hintergrundgetapsel. Und das war diesmal nicht die Nala. Ja, aber ich hoffe, dieser Spuk ist jetzt beendet und wir können jetzt in Ruhe mit dem Podcast weitermachen. Zu Katrin noch einmal. Sie ist alleinerziehende Mama. Sie hat einen Mann an ihrer Seite und einen Freund, aber sie wuppt das Ding halt einfach alleine, ne? Und diese Powerfrau, ja, da fehlen mir einfach die Worte, ne, wenn ich sie so sehe. Sie tut einer Seele unfassbar gut. Schaut gerne mal auf ihrem Kanal vorbei. Und ja, um zu Frage 2 zurückzukommen, deswegen dieser kleine Input. Da habe ich sie nämlich gefragt, wem sie als erstes von ihrer Krebsdiagnose erzählt hatte. Meinem Mann, meiner Tochter, im Grundschulalter sagten wir, dass ich einen Knoten in der Brust habe, welcher schrumpfen muss. Wir erwähnten das Wort viele Monate nicht, da damit eine komische Konnotation einhergeht. Ich habe es 1 Jahr nur der engsten Familie gesagt. Es wusste keiner davon. Ich wollte kein Mitleid und keine gut gemeinten Ratschläge. Ich wusste, es würde keiner verstehen, dass ich die Schulmedizin ablehnte. Ja, und dieser Podcast ist ja nicht nur für Betroffene, sondern auch für Angehörige und das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Es gibt zu viele gut gemeinte Ratschläge, die einen kränken, die fehl am Platz sind oder auch die eigene Meinung nicht akzeptieren. Dennoch sollte, ja, man auf den Betroffenen eingehen und sich aus manchen Angelegenheiten raushalten. Und wenn man gar nicht weiß, was man sagen sollte, ist es nicht schlimm. Dann sagt man das. Man kann sagen so, wow, das haut mich um. Oder ich weiß gerade gar nicht, mir fehlen die Worte. Oder einfach halt nur eine Umarmung. Eine Umarmung kann so viel Wärme, so viel Liebe zurückgeben. Das umarmt die Menschen einfach, wenn ihr nicht wisst, was ihr sagen sollt. Ne? Und Lasst solche Sprüche, darüber gibt es übrigens, kommt auch bald eine Podcast-Folge, hatte ich jetzt auch mal eine Abfrage gemacht über Sprüche, die man zwar verzeihen kann, aber die einfach einen kaputt gemacht haben, die einen zerstört haben oder ja, die man einfach nicht vergessen kann. Falls ihr irgendwelche Sprüche habt, schreibt mir gerne. Ich packe die dann auch mit in die neue Folge hinein. Aber Katrin, ich kann das auch total nachempfinden, dass du erstmal keinen davon erzählt hast oder halt wirklich nur in diesem engsten Kreis, weil mir erging es ähnlich. Ich habe nach der Erstdiagnose auch nur diesem engsten Kreis was gesagt und auch nur ganz, ganz wenigen Freunden. Und wir haben auch erst die Bombe platzen lassen, wenn man das so sagen kann, als ja, die Chemotherapie vorbei war, als diese schlimmste quasi, als dieser schlimmste Part einfach beendet war für mich, für uns und uns die Krebse gesagt haben, dass sie nicht mehr da sind. Nee, uns die Ärzte gesagt haben, dass ich krebsfrei bin. Erst dann haben wir das dem Rest der Familie erzählt und die waren geschockt. Und ich glaube, der eine oder andere war halt auch traurig, dass wir sie auf dem Weg nicht mitgenommen haben. Aber es war unsere Entscheidung und wie gesagt, es war nicht gegen euch, nicht gegen die Angehörigen, sondern einfach für uns, für unsere Ruhe, für unser Miteinander. Also seid niemals böse aufeinander, wenn ihr rausgenommen worden seid. Ihr wisst ja nicht, wieso, weshalb oder warum. Ne? Man kann ja danach vielleicht ein ruhiges Gespräch führen und sagen, hey, wenn dich irgendwas nochmal betreffen sollte, ich würde mir wünschen, dass du mich auf meine Reise mitnimmst aus dem Grund. Und dann kann die betroffene Person euch sagen, warum sie euch rausgehalten hat, wie bei uns mit der Uromi, ne? Dachten auch, nee, es würde ihr danach viel, viel schlimmer gehen und deswegen haben wir sie nicht mitgenommen. Und nicht, um irgendwas Böses zu wollen, sondern um sie zu schonen. Und bei der Zweitdiagnose wussten wir dann, hey, wir hätten sie gar nicht schonen brauchen, sie wollte das nicht. Und dann konnten wir sie auch mit einbringen. Also es geht auf jeden Fall in jeder Lebenslage, ja, ihr müsst dazu jetzt nicht nochmal Krebs kriegen. Zur dritten Frage an meine liebe Katrin. Erzähle uns doch gerne, wie du es deinen Kindern erklärt hast, wer dir eventuell dabei eine Stütze war und wie eure Reaktionen und die Gefühle in diesem Moment waren. Und daraufhin schrieb sie, meine Tochter geht mit meiner Diagnose sehr, sehr gut um. Sie ist eine sechste Linie im Human Design und sehr, sehr reif und weise. Ich spreche mit ihr über alles ganz offen, wie ich zu einer OP stehe, wie meine Behandlung verläuft. Wir unterstützen uns beide täglich gegenseitig, da wir alleine wohnen. Immer die jeweils Stärkere gibt der anderen Halt und Kraft. Das klingt so schön, Katrin, dieses Mama-Tochter-Band, was ihr hattet oder habt, dass euch das keiner nehmen kann. Ne? Ich glaube, ihr seid so ein starkes Band. Egal wie fest man daran reißt, ihr bleibt zusammen und das hoffe ich so sehr für euch beide. Ich habe das mit meinem Mann, ist jetzt ein komischer Vergleich, aber bei uns ist das auch so, dass er darf auch krank sein, er darf auch schlechte Tage haben und wenn es ihm schlecht geht, dann bin ich der stärkere Part und wenn es mir schlecht geht, wie wo ich nicht alleine zur Toilette gehen kann, denn dann schleppt er mich halt zur Toilette, ne? Also es ist halt immer egal, glaube ich, in welcher Beziehung, ob in einer Liebesbeziehung, in einer Mama-Kind-Beziehung oder ja, auch in anderen Beziehungsebenen, dass immer einer der stärkere Part ist, den anderen auffängt und man sich dann wieder auf Augenhöhe begegnet, wenn es andersherum ist, ne? Und es sollte halt immer ein Geben und Nehmen sein. Also ich hatte sie gefragt, ob es Wesensveränderungen an ihrer Tochter gab, die sie beobachten konnte, ob sie sich zurückgezogen hat, ob sie weinerlich oder impulsiver war als zuvor. Und daraufhin schrieb Katrin mir, meine Tochter kennt meine innere Stärke, sie hat Vertrauen in mich und in meine Heilung. Ich finde das wirklich bewundernswert. dass, ja, das zeigt einfach, dass ihr so ein inniges Verhältnis habt. Ich glaube, ich habe bei meinen Kindern nie von Heilung gesprochen, weil ich irgendwie Angst habe oder auch hatte, dass, wenn es halt nicht gut ausschaut oder ausgeht, dass sie so nachtragend sind, weißt du, dass sie ihr Leben lang sauer auf mich sein werden, obwohl sie ja in Frieden weiterleben sollen, wenn man versteht, was ich meine. Ja, ich möchte halt nicht, dass sie eine falsche Erwartungshaltung haben, aber auch nach meiner Erstdiagnose, ja, gab es für mich den Krebs quasi ja gefühlt gar nicht und ich habe das erst viel, viel später verarbeiten können. Ich hatte noch gefragt, wie sie das als Alleinerziehende, wie sie als Alleinerziehende mit dieser Situation umgegangen ist, ob sie Unterstützung von Familienmitgliedern oder Freunden hatte oder sogar einen Plan B, falls es ihr während der Chemotherapie nicht so gut ergangen ist. Da schreibt sie ganz knallhart: Nein, sie hatte keinen Plan B. Und da fällt mir ein, dass mein Fazit, mein Lebensmotto war auch immer, nein, Plan B ist, dass Plan A funktioniert. Und ja, so sollte man auch leben, ne? Also bei mir ist es jetzt wahrscheinlich schon Plan Z, XY, ja, aber wir halten einfach daran fest, Plan B ist, dass Plan A funktioniert. Und falls euch die Krebsdiagnose falls ihr jetzt auch von Krebs betroffen seid, haltet einfach an diesem Glauben fest. Nein, es gibt keinen Plan B. Plan A wird funktionieren, komme was wolle. Katrin, habt ihr Hilfsangebote von außen angenommen, über die Psychoonkologie, Therapeuten, über deine Eltern oder über die Verwandten? Ich habe meinen Mann und meinen Freund an meiner Seite und meine Eltern. Dank regelmäßiger Infusionen begleitend zur Chemotherapie konnte ich jedoch unseren Alltag immer mehr alleine meistern. Und das ist auch so, so wichtig zu erwähnen, dass es nicht jedem schlecht geht bei einer Chemotherapie. Und gerade zu Beginn sollte man einfach daran festhalten. Ne? Bei mir war es ja auch so, dass ich mir einen Entsafter gekauft habe, mir diese Anti-Übelkeitsbänder geholt hatte und ich so gar keinen negativen Einfluss von außen hatte, keine schlechten Werte. Ich habe ja dann auch Instagram und Co. direkt gelöscht, weil ich gesagt habe, nee, ich will mit dem Ganzen nichts zu tun haben. Und auch wenn euch zum Beispiel meine Geschichte einfach so krass schockiert hat, ihr seht ja, es geht weiter und es darf einem schlecht gehen, das muss einem auch so bewusst werden, ne? Es darf dir schlecht gehen, du darfst mies drauf sein, du darfst wütend sein, du darfst traurig sein. Das brauchst du alles, um das alles zu verarbeiten, ne? Und wenn es heißt so, hey, dir darf es gut gehen, du brauchst keine Nebenwirkungen haben, dann nimm es einfach dankend an und sag, ne, mir geht's gut, jetzt, ich habe so viele Frauen bei der Chemotherapie kennenlernen dürfen, die gesagt haben, noch nee. Ich war einfach nur, oh, jetzt muss ich wirklich gehen, ein bisschen müde. Ne, ich habe keine Nebenwirkungen. Und da kommen wir auch zum nächsten Punkt. Ich habe sie gefragt, welche Nebenwirkungen sie hatte während der Chemotherapie. Ja, keine. Und die braucht man auch nicht. Ne, bei mir war es so, dadurch, nach der ersten Diagnose hat mich das halt komplett aus den Wurzeln gehauen und ich hatte so viele, also ich hatte eigentlich diese Übelkeit extrem als Nebenwirkungen, da hatte ich noch nicht so viele Nebenwirkungen. Und jetzt bei der Zweitdiagnose, bei der allerersten Chemo, hatte ich auch eine Frau, die meinte, ja, hey, nö, ich bin nur ein bisschen müde. So wie ich jetzt. Und ich die ganze Zeit in meinem Kopf, okay, ich bin nur ein bisschen müde, ich bin nur ein bisschen müde, ich habe keine Nebenwirkungen. Ich glaube, ich habe es die ganze Chemo, die ganze Infusion von der Chemo, habe ich mir das die ganze Zeit im Kopf gesagt. Und ich dachte so zu Hause, hä, krass, es kommt nichts, es ist nichts, was ist los? Ne? Ich habe ein bisschen geschlafen, am nächsten Tag, es kam wieder nichts. Ich so, bin dann eine Woche später zum Arzt und meinte, es funktioniert nicht, die Chemo geht nicht, ich habe keine Nebenwirkungen, ne? Und wir mussten halt wirklich lachen, weil doch, sie hat gewirkt, also hoffen wir mal. Und ja, man sieht ja jetzt keine Tumorzellen mehr und es muss dir nicht schlecht gehen. Und halte einfach daran fest, sag einfach auch, nee, ich bin einfach nur ein bisschen müde, ich ruhe mich aus und vielleicht hilft dir dieser Gedanke. Liebe Katrin, wie vereinbarst du Krankheit und Kinder im Alltag? Ich bin selbst Coach und Mentorin und kann mich eigentlich selbst am besten durch dunkle Täler führen. Ich kann gute Gespräche mit Freundinnen führen und mit meinem Freund und meinem Mann. Ja, an Angehörige. Es ist so wichtig für die betroffene Person, gute Zuhörer zu haben. Manchmal möchte man keinen Rat haben oder so, ne? Manchmal möchte man sich vielleicht auch einfach nur auskotzen oder einfach nur Umarmung haben. Ich selber muss sagen, dass ich erst ein paar Jahre später damit angefangen habe, ganz viel selber zu reflektieren und mit Workbooks zu arbeiten. Ich gehe mittlerweile auch zu einer Psychologin, aber gar nicht so sehr, was das Thema Krebs betrifft. Klar, es betrifft ja irgendwo auch das ganze Familienumfeld, ob Verständnis dagegen ist oder auch sehr viel Unverständnis aufkommt. Das gibt's ja auch und wie man das am besten regeln kann und ein gutes Miteinander hat. Katrin, möchtest du uns abschließend noch etwas mitteilen, was du uns jetzt oder was du jetzt nicht gefragt wurdest? Und daraufhin sagte sie, mein Alltag war eigentlich entspannter als früher, da ich krankgeschrieben war. Spannend wird es jetzt, wenn ich wieder anfange zu unterrichten, denn Katrin ist Lehrerin. Da brauche ich gute Absprachen mit meinem Mann und meinen Eltern. Und das fällt mir jetzt auch auf, ne? Sobald wir wieder arbeiten, haben wir nicht diese Ruhe, die wir brauchen. Und ich glaube, das braucht jeder, gerade Eltern, die Kinder haben, ja. Obwohl es gibt auch Eltern, die keine Kinder haben. Und an die sollten wir auch denken, dass es harte Zeiten für sie sind und keine doofen Sprüche loslassen. Ja, wenn du Kinder hast und jetzt auch, wenn du keine Erkrankung hast, es ist halt einfach schwer im Alltag Ruhe für sich zu finden. Ich meine, viele arbeiten 40 Stunden, danach holen sie die Kinder von der Kita ab, dann wird das Kind vielleicht nicht direkt schlafen gehen und dann hockst du da bis 21 Uhr mit deinem kleinen Wesen rum, was total niedlich ist, was spielen möchte und dir fallen einfach nur die Augen zu und du findest nicht zur Ruhe. Und wenn das tagtäglich ist, dann geht's auf die Psyche, dann geht es auf die Gesundheit. Und gerade diesen Ausgleich zu finden, ist verdammt schwierig. Und gerade auch so für Alleinerziehende, wo man sich nicht einfach mal abwechseln kann, ist es vielleicht auch sehr bedeutsam, wenn man Familienangehörige oder Freunde hat, die einen unterstützen, die einfach sagen so, hey, soll ich mal dein Kind von der Kita abholen und mit ihm auf den Spielplatz gehen für eine Stunde oder einfach mal vor der Tür stehen und sagen, komm, lass uns jetzt zusammen mal rausgehen und ja, dass man selber einfach mal Ruhe findet, ne? Und genauso sollten wir aber das auch bei anderen machen, ne? Wenn wir sehen so, ey, irgendwie merkt man, der hat einen stressigen Alltag, entführt die Person doch einfach, führt sie mal aus, geht zusammen ins Kino, macht irgendwas Schönes, um sie einfach aus diesem stressigen Alltag herauszuholen. Und ja, wir sollten viel achtsamer mit uns sein. Ne? Ich habe früher dieses Meditieren immer belächelt und dachte mir so, nee, oh Gott, was soll denn das? Und eine Zeit lang habe ich mich wirklich dafür interessiert und mich damit befasst. Und ja, jetzt, wo ich diese Zeit gar nicht mehr hatte, merke ich, wie es mir fehlt. Ne, so dieses, klar, es ist schwer, ich schweife auch bei dieser Meditation immer weiter ab, aber es ist wichtig, immer zu sich zurückzufinden oder in die Natur zu gehen, einfach die Geräusche mitzunehmen, zu hören, was ist denn das? Ich habe euch zum Beispiel auch mal bei Instagram, bin ich gerade durch den Wald und es waren so viele Tiergeräusche da und habe ich einfach mal gefragt, hey, was hört ihr so, ne? Und jeder hat was anderes gehört. Es war so, so spannend zu sehen. Ja. Möchtest du uns abschließend noch was mitteilen, was du jetzt nicht gefragt wurdest? Ein Tipp. Man sollte Kinder gegenüber offen damit umgehen, mit der Thematik und aufzeigen, dass das Lebensglück oder das Leben in einer Familie nicht davon abhängt, dass alle gesund sind. Gesund ist immer so ein großes Wort. Mir geht es vielmehr um eine generelle Dankbarkeit zum Leben und für jeden Tag. Es gibt diese sogenannte Sicherheit, die viele erstreben nicht. Auch nicht für gesunde Menschen. Ich vermittle das Leben nach eigenen Werten, sich bewusst werden, wie privilegiert wir in Deutschland eigentlich sind, entscheiden zu können, wie wir uns behandeln lassen. Ich werde mich im Biologieunterricht sehr dafür einsetzen, zu informieren, dass Krebs nur selten vererbbar oder angeboren ist, um gerade Kindern die Angst zu nehmen, vielleicht wie ihre Mama oder auch ihrem Vater zu erkranken. Insgesamt ein positives Vorbild leben, da auch meine Schüler das zu Hause erleben könnten. Und da muss ich ihr recht geben. Natürlich ist es, gibt's auch bei einigen, dass es vererbbar ist. Und bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich auch die BRCA1-Mutation habe und die ist eigentlich vererbbar, aber es hat in meiner Familie keiner Krebs. Eine Halbtante ist damals mit Anfang 50, der Stuhl knarrt, ich war es nicht, nein. Meine Tante ist damals mit Anfang 50 an Krebs verstorben, aber nicht, weil sie das, weil es genetisch bedingt war, sondern weil Ärzte einfach in ihrer Laufbahn immer wieder gesagt haben, dass es die Psyche ist. Und meine Mutter hatte mir damals erzählt, dass sie irgendwann nicht mehr zu Ärzten gegangen ist und ja, irgendwann war es dann zu spät und sie ist an Streukrebs verstorben und deswegen möchte ich hier auch einfach Ärzte sensibilisieren, ne? Ihr sagt, ihr habt keine Zeit, um euch das genauer anzuhören, um genau hinzuhören, um vielleicht diesen Ultraschall zu machen, aber für diese Frau oder diesen Mann, die da zu euch gekommen sind, mit ihrer Angst, mit ihren Vermutungen, die haben diese Zeit nicht, wenn ihr eine falsche Diagnose trifft. Und das sollte euch bewusst sein. Bei euch sind es vielleicht 3 Minuten mehr Aufwand, aber für die Person und vor allem auch für die Familie ist es ein ganzes Leben, was zerstört werden kann. Und so war es auch bei mir. Bei mir war es auch bei der Zweitdiagnose, da hatte ich Operation 9 und 10 und ich meinte die ganze Zeit, was ist das für ein Knubbel? Ja, nee, den ziehen wir bei Operation 10 schon gerade, nach der Operation 10. Was ist das für ein Knubbel? Ach, das wird nur ein Hämatom sein. Ich hatte so ein unwohles Gefühl, dass ich zum Arzt gegangen bin. Und ja, eine Woche später saß ich schon und habe meine erste Chemo erhalten. Und das finde ich auch so wichtig, die Ärzte dafür zu sensibilisieren. Ich weiß, ihr habt einen stressigen Alltag, aber ihr nehmt den Leuten die Möglichkeit zu leben. Und gerade wenn sie mit ihren Sorgen und Ängsten zu euch kommen. Die liebe Katrin, du redest einfach so viel von Dankbarkeit und man sagt, wer dankbar ist, ist glücklich. Und das glaube ich auch, ne? Du strahlst es einfach nach allen Seiten hinaus. Du lässt die Krankheit nicht Hauptteil deines Lebens werden und eher so als Learning ansehen. Und für mich bist du ein wundervoller Mensch, ein positives Vorbild mit dem, wie du dein Leben auf Instagram bisher preisgegeben hast. Also vielen lieben Dank für deine Offenheit und ja, ich hoffe so, so sehr, dass wir vielleicht die Möglichkeit haben, uns mal zu sehen und uns persönlich unterhalten zu können und ja, ich bin auf deiner Instagram-Seite dein größter Fan und ja, ihr hoffentlich jetzt auch bald, denn sie hat auch auf einer Sichtweise ihrer Tochter was Wundervolles gezeigt, ne? Dass Krankheit nicht alles ist. Sie lässt die Krankheit nicht ihr Leben bestimmen, sondern sie bestimmt die Krankheit. Sie bestimmt, wie sie behandelt werden möchte. Sie bestimmt, wie sie damit umgehen möchte, wen sie auf dieser Reise mitnehmen möchte. Sie bestimmt, was sie ihrer Tochter preisgibt und wie sie es tut. Und man merkt richtig, dass sie einfach bei sich selbst angekommen ist. Und wir können uns alle eine große Scheibe von dir abschneiden, liebe Katrin. Vielen, vielen lieben Dank. Jetzt kommen wir zur Vorlesestunde. Man hat verschiedene Lebensstile, die verschieden stark ausgeprägt sind. Wir sind ein und dieselbe Person in verschiedenen Lebensbereichen und wir können nicht einfach alle Lebensstile zu 100% ausleben. Ich zum Beispiel habe lange, lange danach gesucht, was zu finden, in dem ich wirklich gut bin. Und mittlerweile stelle ich so viele Interessen und Facetten von mir fest. Ich hatte immer das Gefühl, nie gut genug in irgendwas zu sein. Ich war mein Leben lang sportlich, doch ich hatte nie die perfekte Figur dafür. Hintenrum hieß es immer, ja, aber sie ist kein gutes Erscheinungsbild. Mittlerweile weiß ich, dass ich eine gute Trainerin war, weil ich mich für meine Mitglieder interessiert habe, sie trainiert habe, neben ihnen gestanden habe, um sie zu korrigieren und nicht vor ihnen, um selber zu posen. Ich war sportlich, fit und mit voller Motivation dabei. Damals dachte ich mir, fehlt der Sixpack, um gut genug zu sein, und fiel in eine Essstörung. Nicht zum ersten Mal. Immer mal wieder gab es Zeiten in meinem Leben, wo ich nichts mehr gegessen habe, übermäßig Sport trieb und mir den Finger in den Hals steckte. Doch nicht, weil ich zu dick war. Nein, weil ich immer glaubte, niemals gut genug zu sein. Jetzt, wo mir mein Leben schon mehrfach genommen worden sollte, wurde mir klar, dass ich in meinem Leben gut genug bin. Ich kann nicht jeden Lebensbereich voll und ganz ausfüllen. Wie sehr ich gerne auf Weltreise gehen würde, lässt sich im Moment mit meinen Kindern und meinem Mann nicht vereinbaren, doch ich konnte mit mir selber einen Kompromiss schließen. Wir reisen dieses Jahr viel zusammen und vielleicht finden wir irgendwann den perfekten Wohnanhänger für uns alle und reisen dann zu viert. Ich liebe Kunst und Inneneinrichtung. Wie oft wurde ich gefragt, wieso ich das nicht professionell mache? Ganz einfach, ich habe im Abi versagt, musste mein Sportabitur aufgrund eines Unfalls abbrechen und konnte keine Innenarchitektur studieren. Außerdem war ich eine Niete in Mathe. Wer noch, hebt bitte jetzt die Hand. Ja, ein bisschen mehr Realität. Ich war die, die Physik liebte, doch in Chemie immer die besseren Noten hatte. Ja, so ist das, wenn man X nicht erkennt. Wie sollte ich X erkennen, wenn ich mich nicht mal selber erkenne? Kennt ihr euch? Ich versuche es immer noch herauszufinden. Im Leben besteht ein ständiger Wechsel. Erst ist man Schulkind, muss dort seine Position und Rolle kennen und verstehen lernen. Dann ist man eine junge, erwachsene Person und kämpft gegen den ersten Liebeskummer. Lernt die ersten alkoholischen Getränke kennen und verbringt mehr woanders als daheim. Man bekommt Flügel und zieht aus und muss sich wieder neu erfinden. Die erste Ausbildung, der erste Job, überall nimmt man eine andere Rolle ein. Bei dem einen ist man die beste Freundin, ein Teammitglied, die kleine Azubine oder die große Schwester. Die Rollenverteilung bleibt selten gleich, denn glaubst du, dass die Zeit endlich stehen bleibt und du dich und deine Rolle gefunden hast? Schließlich bist du jetzt Mami und Ehefrau und dann kommt da was in deinem Körper, das dich schreien lässt, das Gefühle in dir auslöst, die du vorab noch nie gespürt hast und du fängst von vorne an. Ich habe mich und mein Leben die letzten 2 Jahre intensiv reflektiert und es gab eine Aufgabe, wo ich 2 Collagen erstellen sollte. Auf der einen sollte ich Bilder ansammeln, wie mich andere früher sehen wollten und zum anderen, wie ich mir wünsche, mich jetzt zu sehen. Das hat mir so viel verdeutlicht. Ich wünschte mir Ruhe, Altern, Reisen und Ankommen. Doch wie sollte ich meinen Wunsch nach dem Reisen nachgehen mit 2 kleinen Rabauken? Ich beneide die Vanlife-Reisenden. Ein alter Klassenkamerad reist mit seiner Freundin und seinem Van durch Europa. Und ihre Videos gibt mir das Gefühl, einfach dabei zu sein. Und ich sage mir, in meinem nächsten Leben wünsche ich mir das auch. Mein anderes Ich denkt sich, das Gefühl, schwanger zu sein, war so unfassbar schön. Ich war nicht mehr dick, ich war schwanger. Ich strahlte und führte es. Doch ein drittes Kind, ein weiteres Baby in seinen Arm zu halten, wäre so ein erfülltes Gefühl. Doch dann kommt das Teufelchen, was sich Vernunft nennt. Nein, du brauchst mehr Ruhe, dein Leben ist nicht für 3 Kinder ausgerichtet. Du möchtest doch deinen Mann nicht mit 3 Kindern alleine lassen, falls du gehen solltest, falls du diesen Planeten verlassen musst. Dann kommt mein altes Fitness-Ich zum Vorschein und möchte, dass du täglich ins Fitnessstudio gehst, dass du die Zeit nimmst und am Wochenende 4 Stunden mit Sport beschäftigt bist. Und lasst euch sagen, ich habe mich angemeldet am Sonntag. Kann man mittlerweile per Internet machen, wusste ich vorher auch nicht. Und seitdem war ich nicht einmal im Studio. Aber morgen habe ich mich direkt für 2 Kurse angemeldet. Vorher hatte ich keine Zeit. Nächste Woche habe ich wieder die Immuntherapie, also werde ich da auch wieder nicht gehen können. Aber ich halte dran fest an diesem Glauben. Okay, dann rufe ich, halt, stopp. Teufelchens, geht hinfort, an einen anderen Ort. Ich versuche, Ordnung in meinen Kopf zu schaffen, Struktur in das Chaos zu bringen, die Teufelchen in meinem Kopf zu zügeln. Schließlich bin ich Mama und Ehefrau. Da kann man nicht mehr nur für sich leben. Ich versuche, Sport in meinen Alltag zu integrieren. Das gelingt mir an guten Tagen ohne stark ausgeprägte Nebenwirkungen sehr gut. Ich fahre zu Hause Fahrrad, mache Pilates, Krafttraining oder trainiere mit Bändern. Meine Reiselust verbinde ich mit Urlauben. Wir geben dann weniger Geld für den Hausausbau aus oder Klamotten und gehen lieber auf Reisen, um schöne Erfahrungen und Kraft für die kommenden Therapien zu sammeln. Der Kinderwunsch kommt und geht und ist nicht manifestiert. Ich wurde oft gefragt, ob, wenn ich wüsste, dass das nächste Kind ein Mädchen wird, ich nochmal schwanger werden würde. Mittlerweile wäre mir das Geschlecht egal. Ich weiß, das Baby hätte keine gesunde Mami und solange mein Leben noch so am seidenen Faden hängt, werde ich diese Entscheidung nicht alleine treffen. Ein Baby, das entscheiden 2 Menschen. Und nicht ich alleine. Zudem brauchen meine Kleinkinder die Aufmerksamkeit, die ich ihnen im Moment geben kann. Wie schaut es aus, schwer erkrankt zu sein und gleichzeitig ein Baby in den Armen zu halten? Bei der Ersterkrankung mit Helmut gab es eine lange Phase der Ungewissheit. In mir wuchs etwas, doch es tarnte sich als Milchzyste. Zu diesem Zeitpunkt war mein Baby 2 Monate alt. Und ich ging von einem ganz normalen Milchstau aus. Doch mein Frauenarzt fand die sogenannte Milchzyste auch schon sehr groß mit 140 Millilitern und schickte mich weiter. Zu diesem Zeitpunkt wussten wir noch nicht, dass es die kleinste Punktation sein sollte. Es kam schneller wieder als erwartet und mein Baby wuchs. Es wurde älter, wie die Zyste, die anfangs noch mit Milch gefüllt war. So wie sich mein Sohn die Wochen und Monate veränderte, veränderte sich auch das Leben in meiner Brust. Mein Mann und mein Baby begleiteten mich oft zu Ärzten, verbrachten die Wartezeiten auf Krankenhausspielplätzen oder mit langen Spaziergängen. Als ich dann 8 Monate später eine Ärztin fand, die sich dem Thema anvertraute, da mich die anderen mit Sorge wegschickten, bekam ich die Diagnose Krebs. Ich bereitete mich auf die Chemozeit, so gut es ging, vor. Wir kauften uns einen Entsafter, Antiübelkeitsbänder für die Handgelenke, Urea-Cremes, erkundigten uns wegen einer Kinderwunschbehandlung, für die wir viel Geld investieren mussten, und noch so einiges mehr. Mein Baby, welches langsam zum Kindergartenkind heranwuchs, machte alles so wundervoll mit. Doch dann kam die erste Chemotherapie. Meine ganzen positiven Affirmationen waren im Wind verschwunden. Ich war wie gelähmt, wie im Wachkoma gefangen, nahm innerhalb von einer Woche 6 Kilo ab, konnte nichts außer mich im Bett festkrallen. Alles drehte sich wie auf einem Karussell. Meine Augen waren geschlossen. Von meinem kleinen Mann bekam ich nichts mehr mit. Ich hatte das Glück, einen wundervollen Papi an seiner Seite zu haben und auch an meiner, der sich um ihn kümmerte. Am Wochenende trug er mich ins Wohnzimmer und ein wundervoller Moment prägt mich bis heute. Wir saßen alle auf dem Fußboden und mein Sohn stand auf und lief seine allerersten Schritte. Er lief lachend auf mich zu. Er hatte auf mich gewartet, bis ich wieder bei ihm sein konnte. Er hatte gewartet, um uns seine ersten Schritte gemeinsam zeigen zu können. Bei dieser Erinnerung bekomme ich Gänsehaut, ja, und ihr Herz. Entschuldigung. Bei dieser Erinnerung kommen mir halt auch die Tränen. Oh, ich weiß noch, als wäre es gestern gewesen. Und ich meinte erstmal zu meinem Mann, der konnte doch bestimmt schon gestern laufen. Und er so, nein. Oh, das war wirklich, als hätte er auf mich gewartet. Oh je. Yeah. Kinder, egal welchen Alters, bekommen schon so viel mit. Und egal wie schön wir unsere Familienzeit gestalten, die Momente, wo Mama von der Chemotherapie lahmgelegt wurden, bekommt auch so ein kleines Wesen mit und geht nicht spurlos an einem vorbei. Wenn er zu Blutuntersuchungen mitkommen musste, bekam er dort immer ein kleines Brötchen und er lachte und strahlte und begeisterte alle um uns herum. Ein Kind kann einem das Leben neu definieren. Ein Kind kann einem so neue Sichtweisen aufzeigen. Statt einer Perücke trugen wir 2 Windeln als Kopfschmuck. Ich wurde geliebt für das, wer ich war und nicht für meine Optik. Man sagte mir zuerst Diagnose, dass ich zu 99,9% auf natürlichem Wege keine Kinder mehr bekommen könnte. Doch vor der Chemotherapie begannen wir mit einer Hormonbehandlung, den täglichen Spritzen, um die Eizellen heranreifen zu lassen. Wir hatten keine Chance und mussten zu diesem Zeitpunkt alles selber zahlen. Mittlerweile ist das zum Glück anders. Unsere Ersparnisse mussten wir für den Wunsch, vielleicht noch ein zweites Kind irgendwann bekommen zu können, investieren und uns zusätzlich noch Geld leihen. Es ist so toll, dass es diese Möglichkeit gibt. Doch es sind Schmerzen, Hormone, Geld und eine Belastung für die Psyche. Ich muss ehrlich sagen, dass ich das ganze Prozedere mit der Krebsdiagnose und auch mit der Kinderwunschbehandlung zu dem Zeitpunkt gut gemeistert habe. Ich bin es angegangen und habe mir nie die Frage gestellt, wieso ich, denn ich wünsche so etwas keinem. Und wenn nicht ich, wer sollte dann diese Kraft aufbringen, das durchzustehen? Ich habe schon einige unschöne Dinge in meinem Leben durchmachen müssen und der Krebs war nicht das Schlimmste in meinem Leben. Die erste Phase war vorbei. Und es schaut so aus, als wäre Helmut besiegt worden. Die Chemotherapie war abgeschlossen und meine Operation mit der Mastektomie, Brustaufbau und Verkleinerung wurde durchgeführt und verlief alles andere als positiv. Aber ich war frei, frei vom Krebs, jedenfalls in meinem Kopf. Doch übel war mir immer noch, tagtäglich. Komisch. Man sagt ja, dass Chemonebenwirkungen bis zu einem Jahr anhalten können. Aber Übelkeit? Von was sollte mir übel sein? Meine Freundin und ich telefonierten. Und sie erzählte mir, dass sie zum zweiten Mal Mama wird. Ich freute mich so sehr für sie. Unsere Erstgeborenen waren gleich alt und wir erlebten tolle erste Momente zusammen. Wie ein Blitzschlag wurde mir bewusst, dass ich während der Schwangerschaft auch so sehr unter der Übelkeit litt und wir alberten am Telefon herum und stellten uns die Aussage, ach, wäre doch cool, wenn wir wieder zusammen schwanger wären. Doch möglich sollte es ja nicht sein. Doch dieser Gedanke ließ mich nicht los. Und der Schwangerschaftstest war positiv. Doch die Freude wurde gedrückt von dem Verdacht auf den Gebärmutterhalskrebs. Doch durch Corona durften wir nicht ins Krankenhaus und die Chefärztin verwies mich direkt an den Frauenarzt. Ich sollte noch am gleichen Tag vorbeikommen und es hieß, herzlichen Glückwunsch, Sie sind in der 6. Woche schwanger. Wie? Wo was? Da bekam ich noch Chemo und wurde doch operiert. Wie sollte das denn möglich sein? Doch mittlerweile fand man heraus, dass sowas sehr wohl möglich ist und das Kind gesund und munter zur Welt kommen kann. Was allerdings erstmal nicht ging, war die Mastektomie der anderen Brustseite. Also lief ich wieder ein Jahr lang mit unterschiedlichen Brüsten herum und bekam sie nicht in einen BH. Ich stopfte in die bereits abgenommene Brustseite immer ein Silikonkissen. Seitdem Helmut in mein Leben getreten ist, hatte ich immer nur den Wunsch, gleich große Brüste zu haben und nicht immer wieder eine überdimensionale Seite zu haben. Doch noch mehr wünschte ich mir, dass mein zweites Baby ebenfalls gesund zur Welt kommt. Doch die Ärzte hatten zwar in jeder Untersuchung gesagt, dass es gut ausschaut, aber sicher waren sie sich durch die Chemotherapie und die Operation nicht. Doch ich hielt putzmunter während Corona mein zweites Kind im Arm. Jetzt konnte uns nichts mehr stoppen. Mein erster Sohn hat mir das Leben gerettet. Hätte ich diese Milchzyste nie erhalten, hätte sich der Tumor niemals so zeigen können. Und mein zweites Baby hat mir deutlich gezeigt, dass wir noch am Wunder glauben können. Nun waren sie 2 und 4 Jahre alt, brauchten jede erdenkliche Aufmerksamkeit und inzwischen wurde ich 10-mal operiert. Denn obwohl Helmut besiegt wurde, traten immer und immer wieder Brustentzündungen mit starken Fieberschüben auf. Und ich als Mami musste etliche Male ins Krankenhaus. Kaum ein Arzt verstand, wieso ich so dringend wieder heim wollte. Kaum ein Arzt in meinem Alter würde je so etwas erleben, wie ich es tat. Und dann die Schocknachricht. Der Krebs ist wieder da. Meine Kinder waren nicht mal 2 Monate alt. Nein, sie bekamen alles mit und stellten Fragen. Der Große fand meinen kahlen Kopf so hässlich, dass er es mir an den Kopf knallte und weinte. Mein Kleiner fragt mich noch heute täglich, ob wir wieder zum Arzt müssen. Wie so etwas Schlimmes kleinen Kinderäuglein deutlich machen. Mein Ehemann und ich haben uns mit der Psychologin, mit meinem Lieblingsarzt und mit der Psychoonkologin zusammengesetzt und über Pro und Kontras gesprochen. Im Endeffekt bestritten wir unseren eigenen Weg und lassen die Kinder an der Krankheit teilhaben. Schließlich ist sie seit mittlerweile 5 Jahren zu meinem Leben geworden. Ich warte nicht mehr auf ein besseres, krankenloses Leben. Nein, ich lebe jetzt. Und ja, ich bin schwer krank und das nicht nur einmal. Aber es ist mein Leben und mein Leben hat so viel mehr zu bieten als nur diese Erkrankung. Wir fanden das Buch Die Piratenmama und konnten so kindgerecht erklären, was dort geschieht und wie es der Mama gehen wird. Die Mama musste auf Reisen gehen und mit der Piratenmannschaft diese eine Schatzinsel suchen. Der Kapitän war ihr Arzt und sie trugen alle den typischen Piratenlook. Also trug Mama auch ein Kopftuch, während sie gegen die Meeresmonsterchen kämpfte. Kam das Schiff ins Schaukeln und die Mama wurde seekrank. Von dort an brachten mir meine Kinder immer den berüchtigten blauen Eimer ans Bett, für den Fall der Fälle, dass mir schlecht werden sollte. Zudem spielten wir mit den Kindern Arzt und Patient und zeigten ihnen so auf eine spielerische Art und Weise, was dort genau gemacht wird. Zum anderen hatte ich die Supermamis bestellt. Das sind so eine Art Kuscheltiere in Form der Lieblingssuperhelden meiner Kinder. Nur, dass dort nicht Spider-Man und Buzz Lightyear abgebildet war, sondern Mamas Kopf drauf gedruckt wurde. Bilder könnt ihr dazu auf meinem Instagram-Kanal sehen. Nicht nur ein Kapitel. Dort bin ich Cancer Traveler. Die könnt ihr euch dort anschauen und euch vielleicht Inspiration holen. Das ist so auch wieder so ein Tipp am Rande für euch. Ich fasse die Tipps auf jeden Fall am Ende alle nochmal zusammen. Und zu guter Letzt durften die Kinder mir die Haare schneiden. Da habe ich auch schon eine Folge drüber gedreht. Da gibt's auch ein paar Bilderchen. Könnt ihr auch auf Instagram sehen, weil hier kann ich ja leider keine Bilder einfügen. Ja, sie durften mir die Haare schneiden. Ich habe mir zwei Zöpfe gemacht und jeder durfte dann mit Papas Hilfe natürlich mir jeweils einen abschneiden. Ja, und dadurch, dass mein kleiner Sohn so anhänglich ist, hatten wir uns dann zu guter Letzt doch noch ein größeres Bett bestellt. Wir hatten vorher immer ein 1,40er Bett. Jetzt werden viele schreien, wie geht das und so. Ja, ich finde jetzt dieses 1,80er Bett ist viel zu groß. Wir albern immer rum und sagen, mein Mann schläft im Norden, ich schlafe im Süden und rufen uns dann immer zu nah, wie geht's dir gerade im Südflügel? Ja, also irgendwie ist das zu groß für uns, aber keine Ahnung, wenn es mir nicht gut geht, dann kuscheln wir alle zusammen im Bett und da hat dann doch jeder sein Plätzchen. Ja, ich bin ehrlich und bei der Erstdiagnose hatte ich hätte ich bei dieser Erstdiagnose einfach meinen Mann nicht gehabt, hätte ich mein Baby abgeben müssen, weil ich weiß nicht, ob irgendwie zum Jugendamt, zu einer Hilfe, zu einer Freundin oder so, weil ich war ja wie im Wachkoma gefangen. Ich hätte es nicht machen können und deswegen holt euch bitte Unterstützung. Katrin hatte Glück, dass es ihr super erging und ja, wenn es halt nicht so ist, dann braucht man halt wirklich Unterstützung und das ist auch dann nicht schlimm, sie einzufordern, weil, was heißt fordern? Ihr bittet und entweder sagt, was kann euch Schlimmeres passieren als ein Nein? Na, und ja, psychisch war es sehr, sehr hart das zweite Mal. Ich konnte das überhaupt nicht so realisieren, wie ich am Anfang schon gesagt habe, ne, weil für mich war es eigentlich das Todesurteil und auch jetzt, muss ich ehrlich sagen, prägt mich diese Angst enorm. Ich versuche sie nicht zum Hauptteil werden zu lassen, aber jetzt auch die Reisen. Ich habe ja darüber noch nie ehrlich gesprochen und das würde jetzt hier wahrscheinlich auch wieder den Rahmen sprengen, aber so in Paris zu sein, den Eiffelturm zu sehen und zu wissen, hey, vielleicht stehst du hier einfach das letzte Mal, das raubt einen viel Nerven. Also das macht was mit einem, ne? Das ist nicht ohne. Ja, und jetzt war es halt so, dass auch wenn ich alleine mit den Kindern war, mir ging es auch nicht gut. Ich hatte sehr, sehr viele Nebenwirkungen und ich musste mich auch übergeben. Aber mein Kind hat so krass nach mir verlangt, dass es irgendwie, es ging trotzdem. Ne? Also ich weiß nicht, wie ich es angestellt habe. Wir lagen im Bett, haben einen Film geguckt und zwischendrin musste ich mich übergeben und bin dann wieder zurück ins Bett und irgendwie haben die mir so viel Liebe und Kraft gegeben, auch wenn sie fixiert auf ihren Film waren, ne? Sie brauchten ihre Mama, sie wollten mich und das gibt ja einen auch sehr viel Wärme und man weiß halt, dass man gebraucht wird. Man möchte ja auch nicht immer dieses kranke Kind sein, so wie man es früher war, ne? Auf jeden Fall kommen wir jetzt zum Ende des Kapitels. Ich rede schon viel zu lange. Aber was heißt das für euch? Ja, ich füge euch jetzt nochmal alle Tipps des heutigen Kapitels zusammen. Die könnt ihr auch bei Instagram in meinem Text lesen, weil ihr sie euch jetzt hier nicht so merken könnt. Das halbe Kapitel bestand ja quasi einfach aus Tipps und ich hoffe, ihr konntet für euch einfach so ein paar Tipps mitnehmen und im Endeffekt wisst ihr einfach selber, was das Beste für eure Mäuse ist, was das Beste für euch ist. Und es gibt einfach so viele Möglichkeiten, Kinder, egal welchen Alters, sie auf diese Reise mitzunehmen. Und ja, jedes Kind ist anders, jeder Mensch ist anders, vom Typ her, von seinen Emotionen und seinen Erfahrungswerten.
Tipp des heutigen Kapitels.
Also ich habe folgende Tipps für euch. Wir hatten uns ganz, ganz viele Bücher durchgelesen und sind nachher bei der Piratenmama gelandet. Das war für unsere Jungs ganz praktisch. Da war die Mama auch selber betroffen. Und irgendwie konnten sie es so spielerisch erleben. Da wären wir schon beim nächsten Faktum. Wir haben diese Krankheit nachgespielt, ne? Also vielleicht nicht genau die Krankheit, aber die Kinder wollten verarzten, sie wollten helfen, sie, ja, und dann haben sie immer ihren Spielearztkoffer rausgeholt und die Kuscheltiere verarztet oder mich verarztet. Wir haben immer geguckt nach dem Port, ob da noch alles gut ist und da haben sie die Medikamente reingetan und ja, irgendwie haben wir es uns schön gemacht und wenn halt irgendwie gar nichts ging, dann haben wir abends zusammen im Bett gekuschelt oder auch am Tage und einfach zusammen Film geschaut. Wir haben uns das richtig gemütlich gemacht mit Popcorn, mit Naschi, mit Trinken und eine Decke ausgebreitet, Kissen hingelegt und irgendwie auch diese kranke Situation so romantisiert. Ne? Klingt vielleicht albern, klingt vielleicht auch total absurd, aber ja, so wie man sich selber einen Kinoabend draußen gestaltet, haben wir es halt einfach zu Hause gemacht. Und die Supermamas, die kann ich so vielen Eltern eigentlich mit ans Herz legen, auch so, wenn so Trennungsängste bestehen oder das Kind nicht ohne die Mama schlafen kann oder man es ans neue Bett gewöhnen möchte, dann finde ich diese Supermamis, so wie wir sie erstellt haben, einfach wirklich, wirklich hilfreich. Meine haben die Supermamis immer in ihrem Bett. Die Mami passt quasi auf sie auf. So, die sind halt immer da, wenn ich es gerade nicht sein kann, wenn ich im Krankenhaus bin, wenn ich beim Arzt bin. Haben sie zum Beispiel mich in die Kita mitgebracht, haben dieser Supermami alles gezeigt. Wir haben in der Kita als Supermama da zusammen gespielt und ja, irgendwie ja, sind das halt immer die Supermamis und die bleiben halt da, ne? Ja. Ich hoffe, ich konnte euch was mitgeben. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Sie war wieder sehr emotional, aber auch von viel, viel Dankbarkeit überschüttet. Die liebe Katrin hat uns eine ganz andere Sichtweise gezeigt, wie es gehen kann. Und es muss nicht immer schlimm und traurig sein und deprimierend. Und ja, es kann einem auch gut gehen. Und sie hat ihr Leben komplett umgestellt. Vielleicht tut der ein oder andere es von euch auch oder ihr seid so wie ich und lebt halt einfach weiter und schaut erst später nach und reflektiert später, wie man was jetzt machen kann. Ich glaube, wie es auch in dem Kapitel beschrieben ist, ne? Man ist immer im Wandel, man bleibt nie stehen und man muss immer seine Rolle finden, ob in der Familie, in der Schule, als Ehefrau, als Mama. Du findest dich immer neu wieder und ich glaube, bei sich selber anzukommen, so wie Katrin es getan hat, ist ein ganz, ganz langer Prozess und du musst für dich einfach wissen, wie du glücklich sein kannst, worauf du vielleicht dankbar bist. Manchmal hilft dir auch so ein Dankbarkeitstagebuch, habe ich auch eine Zeit lang gemacht, jeden Tag aufgeschrieben, wofür man dankbar ist und ja, was man sich so vom Leben erhofft.
Infos zur nächsten Folge.
Da kommen wir auch zur nächsten Vorschau. Da geht es nämlich um Hilfe bitten. Denn um Hilfe zu bitten ist überhaupt nicht leicht. Wieso wir nicht gern um Hilfe bitten und wie wir das ändern können, erfahrt ihr einfach in der nächsten Vorlesestunde in eurem ganz persönlichen Kapitel mit Ich bin nicht nur ein Kapitel, denn wir sind so viel mehr. Das war hier für euch eure Genie und wenn ihr wütend seid, lasst es raus. Ich habe jetzt hier Take 35 heute. Selbst bei diesem Kapitel jetzt hier musste ich 1000 Mal unterbrechen, weil wieder irgendwas nicht funktioniert hat, neu aufnehmen. Und ja, das Leben geht weiter und dafür sind wir dankbar. Ich bedanke mich bei euch und wünsche euch ein wundervolles Wochenende. Bis dahin sag ich Tschüsselü.